Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen. Ich bin aufgeregt. Ich saß direkt vorneweg. Diese Anmoderation habe ich jetzt schon 3-4 Mal versucht. Und es gelang mir bisher nicht ein einziges Mal. Ach, da war schon wieder doppelte Verneinung. Naja, jedenfalls, ich stolperte mich bisher so durch diese Anmoderation, weil mein Puls ein sehr hoher ist. Warum, werde ich gleich erklären. Vorher aber die Begrüßung für all jene, die zum ersten Mal durch diese Manege hier laufen. Herzlich willkommen. Das ist hier das Format OKCOOL trifft, das stattfindet im Kosmos von OKCOOL, meinem Podcast-Magazin. Und in diesem Format hier spreche ich jeden Sonntag mit Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche über ihre Arbeit, um das Leben, über die Arbeit und das Leben. Mein Gott, Leute, ich gebe es einfach auf. Ich schaff's nicht mehr. Ich möchte jetzt verraten, warum ich aufgeregt bin. Erstens, weil ich hier zu Gast habe, Alice Ruppert, eine Person, deren Arbeit ich schon lange Zeit verfolge und die hier auch schon vor einigen Jahren, ich glaube vor 2 Jahren war es tatsächlich, sogar noch länger, 2018, zwar vor 5 Jahren hier begrüßen durfte und zwar im Rahmen eines Interviews, das ich mit ihr geführt habe, damals zur Eröffnung, zum Launch ihres Blogs namens The Main Quest. Main nicht geschrieben wie das englische Haupt, wie eine Hauptquest, sondern geschrieben wie das englische Mähne-Wort, also das, die Mähne eines Pferdes. Und das beschreibt auch schon direkt, worum sich dieser Blog drehen sollte, den es bis heute gibt, nämlich Pferdespiele. Alice Ruppert hat eine große Leidenschaft für den Reitsport und für Pferde und hat diese Leidenschaft dann übergegossen in diesen Blog, wo sie seit 2018 eben regelmäßig über die Darstellung von Pferden und Pferdespiele im Allgemeinen spricht. Und schreibt. Und dieser Blog, der trotz des Nischenpublikums, den er ja eigentlich anstrebt, wurde sehr schnell ein, man könnte fast sagen, Standardwerk für all jene, die sich mit Pferdespielen auseinandersetzen. Sie schreibt da sehr humorig, aber auch sehr fachkundig über ihre Beobachtung. Und dieser Blog war es auch, der ihr jetzt zu einem neuen Job in der Spielebranche verhalf. Alice war schon immer als Entwicklerin in dieser Branche unterwegs. Sie kommt ursprünglich aus der Schweiz, hat lange Zeit für ein Studio gearbeitet und dann dort gekündigt und ist dank des Blogs quasi als Empfehlung zu ihrem neuen Job gekommen bei einem deutschsprachigen Studio namens Acer und arbeitet dort jetzt auch an einem Pferdespiel mit. Und ganz viel wurde eben möglich gemacht durch diesen Blog und überhaupt erst durch die Tatsache, dass sie ihre große Leidenschaft, diese Hingabe zum Pferd übertragen hat in ihre Arbeit. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil es da auch auf so eine komische Art Parallelen zu meiner eigenen Biografie gibt. Ich hatte ja auch mal diesen Blog Archeo Games, in dem ich über Spiele und klassische Archäologie und Geschichte gesprochen und geschrieben habe und das hat für mich auch einige Dinge möglich gemacht in meiner Karriere und da fühlte ich mich sehr verbunden und war deswegen auch sehr interessiert zum einen, woher überhaupt ihre Faszination für den Reitsport kommt und die Idee dann diesen Blog zu eröffnen und dann, wie das eigentlich so geklappt hat, diesen Job tatsächlich zu bekommen, weil die Menschen auf ihre Pferdespielaktivitäten aufmerksam wurden. Darüber haben wir gesprochen, aber schließlich auch noch darüber, wie es denn jetzt war, tatsächlich an einem eigenen Pferdespiel zu entwickeln und wie es hier immer so Tradition ist, haben sich auch noch viele andere Themen eingeschlichen in unser Gespräch. War super schön und wie gesagt, ein Grund dafür, warum ich hier gerade so aufgeregt bin. Es war schön, mal wieder einen Menschen zu treffen, den ich schon lange, lange Zeit auf meinem Radar habe und jetzt ihn auch endlich hier in diesem Format willkommen heißen zu dürfen. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund für meine Aufregung und zwar folgendes. Hier hat sich was getan in meiner Arbeitswelt, aber eigentlich auch privaten Welt und zwar hat sich diese Änderung eingestellt in Form von 5 Signalstärkebalken. Das muss ich jetzt kurz erklären. Das ist eine sehr aufregende Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es da draußen nachvollziehen könnt, aber für mich ist das ein großes Ding und zwar folgendes. Ich arbeite jetzt schon mit diesem Rechner, mit diesem PC, den ich hier habe, seit über 2 Jahren und habe eine relative, wie sagt man denn? Ich habe viele Termine im Internet. Also ich bin darauf angewiesen, dass das Internet halbwegs gut funktioniert. Ich habe jede Woche aktuell so, ich weiß es nicht, so 12 bis 15 Podcast-Aufnahmen und bin da immer sehr dankbar, wenn mein Internet mitmacht. Jetzt ist allerdings so, dass in den letzten Jahren immer mal wieder es auch Probleme mit dem Internet gab. Ne? Signalstärke war nicht die beste. Und ich habe mich immer gefragt, was kann ich tun, damit es besser wird? In der Wohnung, in der ich vor meiner jetzigen hier in Hamburg gewohnt habe, habe ich eine Lösung gefunden durch ein kompliziertes System aus LAN-Kabeln und Repeatern. Dann sind wir umgezogen in diesen Altbau und hier war das Signal sogar noch schlechter, was sich zu großen Teilen schob auf die Architektur dieser Wohnung. Es sind dicke Wände, Gemeinde, ist ein Altbau der Router, ist leider relativ weit entfernt von meinem PC. Und so jammerte ich mich mit 1 bis 2 Signalstärkebalken durch die Weltgeschichte und meine Termine und hatte schon einige Gespräche, wo ich auch wirklich gemerkt habe, ich muss jetzt schon antizipieren, was die andere Person sagen könnte in diesen paar Sekunden, in denen ich sie kurz nicht hören konnte, weil mein Internet gar nicht da war. Das war alles sehr schwer. Es ging sogar so weit, dass ich mich schon daran gewöhnt hatte, hier, wenn ich Steam aufrufe, den Kacheln dabei zusehen zu können, wie sie die einzelnen Bilder laden. Also es war alles ganz schlimm und ich habe mich damit aber auch erstmal abgefunden, weil ich mir dachte, okay, ich habe einen Top-Router, ich habe einen Top-Rechner, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch machen soll. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren. Dann habe ich angefangen zu informieren, habe mir irgendwann gesagt, so, es kann aber echt nicht sein, die Arbeit fällt mir wirklich schwer mit diesem unzuverlässigen Netz. Und dann habe ich mich eingelesen, zuerst in die Welt der WLAN-Repeater und der Mesh-Netzwerke. Das ist ja alles gar nicht so mein Fachgebiet, aber ich habe dann vieles gelesen und mir die ersten Gerätschaften hier geholt und habe mir Repeater installiert, die das Router-Signal verstärken. Das hat so ein bisschen geklappt. Die Signalstärke wurde etwas stabiler, aber ich habe echt gemerkt, die Download- und Upload-Raten, das ist alles ziemlich auf Kellerniveau. Viel kann ich damit nicht machen. Dann habe ich mir gedacht, okay, was gibt's denn noch da draußen? Hab Google wieder angeworfen und bin gestoßen auf diese spannende Technologie des WLAN-Signals durch die Steckdosen führenden Prinzips. Das ist jetzt alles falsch erklärt, aber es reicht, um zu verstehen, was ich erzählen will. Das bedeutet, man schickt quasi das Internetsignal über die Stromleitung und die Steckdosen in die verschiedenen Räume und kann dann so ein hoffentlich stärkeres Signal abknuspern. Habe ich dann versucht, habe hier mit Steckdosenlösungen experimentiert, das war jetzt in den letzten Wochen. Und das hat alles nicht geklappt. Ich glaube, der Altbau hier von 1901 hat sich sehr gewundert, was ich da an den Steckdosen zu schaffen hatte. Wollte nicht. Teilweise ging der Strom dann hier in den Wohnungen nicht mehr. Mein Internet-WLAN-Empfangsfähigkeiten meines PCs waren für kurze Zeit sogar vollkommen aus dem Fenster geschossen. Da musste ich dann telefonieren mit meinem lieben Kollegen von The Pod, Sebastian Stange, der sich sehr gut mit Technik auskennt. Er hat mir dann geholfen, überhaupt wieder die Ausgangssituation herzustellen, dass mein PC sagt, naja, das Experiment verzeih ich dir, jetzt gebe ich dir auch wieder ein bisschen Signalstärke beim WLAN. Und dann war ich im Grunde wieder so klug wie vorher. So. Und jetzt kommt's. Es gibt jetzt einen Doppelschlag an Twists. Der erste Twist war, er hatte das dann soweit akzeptiert und dann aber, wie aus so einem ganz komischen Moment aus mir heraus gedacht, völlig ohne Anlass von außen, Moment mal, ich habe jetzt schon Repeater und ich habe es mit diesen Steckdosendingern probiert. Was ist, wenn ich mir so eine komische Antennenverlängerung kaufe für den Rechner, ne, die man mit USB einfach so einstöpseln kann in den Rechner? Und vielleicht geht das. Vielleicht muss ich die Signalempfangsfähigkeit meines Rechners verbessern und nicht gucken, dass ich mehr Signal zum Rechner hinbringe. Und da habe ich mir für, weiß ich nicht, ein paar Euro so eine Antenne mit USB-Slot-Dingsel gekauft, das reingesteckt und dann hat's funktioniert, Leute. Plötzlich, also rauschte die Signalstärke auf quasi 100%. Ich habe hier Upload- und Downloadraten bekommen, ich konnte es nicht fassen und es hat mich so begeistert, dass ich an dem Abend, als das geklappt hat, spontan angefangen habe, wie ein, also wahnsinniger, Multiplayer-Spiele zu spielen und dann saß ich hier, also bis 3:30 Uhr nachts unter der Woche, in der Arbeitswoche und hab wirklich wie besessen Multiplayer-Spiele gespielt, BattleBits, League of Legends, Overwatch, den ganzen Kram. Ich hatte gar nicht so Bock, ehrlich gesagt, aber das Gefühl, dass das jetzt funktioniert hat, das war so berauschend, ich konnte nicht aufhören. Ich habe das so genossen, ich habe gebadet in jedem WLAN-Strählchen, das ich hier bekommen habe. Es war eine Wucht. So, und damit könnte die Geschichte jetzt eigentlich enden. Es geht aber noch weiter. Ich glaube, es war am nächsten Tag, habe ich mich getroffen mit den Kollegen von The Pod, Sebastian Stange und Jochen Gebauer, zur Aufnahme eines Podcasts, zum Goodie, das ist ein Off-Topic-Podcast, in dem wir über alles sprechen, außer die Arbeit. Und dann habe ich da auch von meinen Abenteuern erzählt. Diese Geschichte habe ich dort auch quasi erzählt. Und jetzt kam es, dass Sebastian Stange, der eben dieser Fachexperte ist, auch in dieser Runde saß, mir zugehört hat und gesagt hat, sag mal, hast du denn nicht deine Antennen angeschraubt an deinem Rechner? Und dann dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Man kann Antennen an einen PC anschrauben. Dann bin ich in der Aufnahme unter meinen Schreibtisch geklettert, habe hinter das Ding geschaut und gesehen, tatsächlich habe ich eine Wi-Fi 6 Karte, keine Ahnung, und 2 so goldene Panöppel, an die man offenbar Antennen anschraubt. Und jetzt ohne Witz, Leute, ich wusste das nicht. offenbar wurden Antennen mitgeliefert, damals, als der Rechner hier angekommen ist. Ich habe die niemals angestöpselt und dann bin ich fast ohnmächtig geworden, als ich gemerkt habe, ich arbeite hier seit Jahren mit einem Rechner ohne Antennen. Also in zwei Städten Deutschlands und in vier Wohnungen habe ich mich gequält mit einem schlechten WLAN und ich dachte, es liegt an den jeweiligen Wohnungen. So, dann habe ich mir natürlich richtig geile Antennen nochmal gekauft, die man direkt auf diese Anschlüsse da drauf montiert. Und jetzt habe ich diese Antenne hier stehen und ich kann nicht fassen, wie glücklich ich bin über die Signalstärke. Ich habe jetzt schon in den letzten Stunden Aufnahmen geführt, Interviews geführt, also grundlos Spiele runtergeladen, einfach nur um zuzusehen, wie schnell das alles geht. Ich bin also glückselig und gleichzeitig peinlich berührt, dass mir sowas passiert ist. Und das ist der große Grund, warum ich zum zweiten Teil so aufgeregt bin hier. Also erster Teil, toller Gast hier, schon ewig drauf gefreut, dass das klappt. Zweiter Grund, Leute, ich habe Internet, 100%. Ich werde heute Abend, also ich nehme gerade an dem Freitag auf, das bringt euch jetzt nichts mehr, weil das in der Vergangenheit liegt, aber ich werde heute Abend auch wieder auf Twitch streamen, einfach nur, weil es geht. Ich bin fassungslos, es ist unglaublich. Internet, es kann so schön sein, wenn man denn den Empfang hat. Mann. Ich bin ganz fertig. Also Leute, ich würde sagen, das war's an Vorgeplänkel. Ich schicke euch jetzt rein in das Gespräch. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so lange monologisiert habe, aber ich musste es euch erzählen. Das hat meine Woche und mein Leben auf eine Weise verbessert. So, also, ich würde sagen, los geht's. Hier ist mein Gespräch mit Alice Rupert. Euer Technikexperte Dammschott meldet sich ab. Mangel an Gesprächsthemen werden wir heute nicht haben, denn ich habe was entdeckt, beziehungsweise ich trage das schon die ganze Zeit mit mir im Kopf herum, als ich wusste, du bist hier zu Gast, was mich wahnsinnig freut. Wir hatten ja vor langer, langer Zeit mal miteinander zu tun. Und das ist ganz aufregend für mich, das jetzt zusammenzubringen, denn ich habe nochmal nachgesehen. Am 11. November 2018, also vor 5 Jahren, da war Okay Cool noch nicht dieses Podcast-Magazin wie jetzt, sondern da war das noch so eine Texthalde von mir, wo ich einfach neben meinem normalen Arbeiten hier und da mal so einen Text veröffentlicht habe, die mir wichtig waren, Reportagen, aber eben auch Interviews. Und da habe ich ein Interview mit dir veröffentlicht. Da ging es nämlich darum, dass du deinen neuen Blog The Main Quest frisch eingeweiht hast, frisch gestartet hast. Und ich habe nochmal in das Interview reingelesen und habe da einen Motivational Quote von dir gefunden, den möchte ich mal kurz zitieren. Und zwar sagst du über deine Motivation, diese Seite zu gründen, im Jahr 2018 folgendes. Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass die Zielgruppe von pferdeinteressierten Gamern unterschätzt wird. Spiele, bei denen es um Pferde geht, wirken leider oft billig und wurden von Leuten entwickelt, die sich entweder nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzen wollten oder nicht die Zeit und das Budget haben, es zu tun. Es gibt kein Indie-Game-Revival der Horse-Management-Simulators wie Stardew Valley zu Harvest Moon oder City Skylines zu SimCity gibt. Ich glaube aber, dass dafür das Publikum existiert und The Main Quest soll unter anderem diese Annahme beweisen und dieses Publikum finden. So, mega geil. Bevor wir dazu kommen, erstmal kurz zur Verortung. 2018, wo genau warst du da im Leben? Was war da gerade los? Und warum fiel in diese Zeit die, ich sag mal, Gründung von diesem weitreichenden Blog The Main Quest?
Ich habe arbeitsmäßig war ich 2018 bei Air Console angestellt. Oder, also die Firma heißt Endream, Air Console ist das Projekt. Das war oder ist nach wie vor ein Startup aus Zürich, wo ich wohne und arbeite, wo Air Console ist eine Plattform, webbasiert, auf der man Local Multiplayer Spiele spielt mit Smartphones als Controllern. Das war mein erster Job nach dem Studium, und dort bin ich erst halt wirklich als Game Entwickler angestellt gewesen und dann habe ich immer mehr Game-Producer-Aufgaben übernommen, also immer mehr so ein bisschen das Management von den Projekten auf ein bisschen eine Übersichtsebene. Das war auch 2018 schon, ja, war ich gerade so mitten in diesem Shift drin von Game-Entwicklung zu Producing. Und The Main Quest entstand ja, also weil ich einfach ich habe angefangen, Pferdespiel oder so Spielpferd-Opinions auf Twitter zu posten und die fanden gut Anklang. Und ich habe gemerkt, hey, wenn ich da mehr Zeit investiere, dann will ich das irgendwie auf meine eigene unter meine eigenen Bedingungen tun. Also ich hatte zum Beispiel, ja, ich hatte auch so ein bisschen die Idee, ja, ich könnte ja Pferdespielartikel an Game-Seiten pitchen. Ich habe aber einfach gemerkt, so, boah, nee, ich will da lieber auf meinem eigenen, irgendwie halt nach eigenem Gusto und nach eigener Timeline und was auch immer arbeiten und auch nicht nicht abhängig sein von jemand anderem als Editor, einfach weil es nicht, weil ich denke, ein Editor könnte mir nicht helfen, sondern einfach, weil ich nicht so Lust hatte, mich da jemand anderem zu fügen quasi und auch den Stress für mich ein bisschen reduzieren wollte.
Fußte das schon, Entschuldige, wenn ich kurz reinfragen darf, fußte das schon auf einer konkreten Erfahrung, also dass du irgendwo was hingepitcht hast und dann gemerkt hast, so, ach, eigentlich fühlt sich's nicht gut an, oder war das so eine Annahme von dir einfach?
Nee, das ich glaube, das hätte ich vor 5 Jahren nicht so ausformuliert. Das ist mehr so ein bisschen rückwirkend, okay. Auch merke ich das. Ich habe mittlerweile ein paar Mal für andere Seiten geschrieben, also das sind ein paar ganz einzelne Gelegenheiten gab es da. Das waren auch nicht per se schlechte irgendwie Erfahrungen oder so, aber es ist halt immer, ja, man hat dann halt eine Deadline. Und die paar Male, wo ich mit der Deadline gearbeitet habe, hat es einfach in sehr viel Stress für mich resultiert, weil das halt für mich ein Hobby ist. Und wenn ich halt merke, ich muss einen Artikel raushauen über ein Wochenende, dann geht es mir montags weniger gut.
Ja.
Ich hatte tatsächlich damals, als 2018, als The Main Quest live ging, hatte ich tatsächlich einen Pferdespielartikel bereits geschrieben, der dann nicht veröffentlicht wurde wegen ein paar, weil die Person, mit der ich geredet habe, dann nicht mehr bei dem Outlet war und ich dann nicht rechtzeitig followed up hatte. Also es war schon so ein bisschen awkward. Eine awkward Experience gab's, die war jetzt aber auch nicht. Also
ja.
Nicht, dass dann jetzt die Narrative ist, so, oh, ich bin so hart abgebaut bei traditionellen Games-Medien und dann mache ich selbst. Nee, es war einfach,
okay, ich lösche den
es hat
Titel
mir irgendwie
wieder.
Besser in den Kram gepasst.
Ja, sehr gut. Ja, verstehe ich. Ja, okay. Mhm.
Genau, und dann eben, aus dem raus, dass ich gemerkt habe, oder das Feedback, das ich vor allem von ein paar Freunden erhalten habe, war so, boah, geil, ich höre dich voll gern über Pferdespiele reden, obwohl ich mich nicht mit dem Thema auskenne. Kombiniert mit ein paar Leuten, die gesagt haben, oh mein Gott, es redet jemand über Pferdespiele. Ich dachte immer, ich sei die Einzige, die mich dafür interessieren würde. Das war dann so die Kombo, die dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, fuck it, ich mache eine Pferdespiel-Website. Und dann ist es eskaliert.
Ja, zu dieser Eskalation kommen wir gleich. Wir haben dann eine lustige, also auf eine Weise, so eine komische, lustige Parallele in unseren Biografien. Nicht wegen der Pferde, aber wegen dieses Gedankens, während man eigentlich irgendwo gerade im Job ist, dieses ambitionierte Blogprojekt nebenbei zu starten. Vielleicht muss es ja gar nicht ambitioniert zu Beginn sein, aber es wurde dann sehr schnell was draus. Bei mir war es Archeo Games, so ein Blog, der sich drehte, um Archäologie und Videospiele und all das zusammenzubringen. Und wenn ich so zurückdenke, für mich war das nicht nur auch so eine intrinsische Motivation, einfach ein Outlet zu haben, wo ich selbstbestimmt, wie du ja auch beschrieben hast, über solche Leidenschaftsthemen schreiben kann, sondern auch so ein bisschen, ich sag mal, so ein Spielplatz, der mich davon ablenkt, dass ich auch gerade nicht so ganz zufrieden mit meinem Job bin. Das mündete bei mir ja dann auch in die Kündigung, dass ich dann gesagt habe, so tschüss Leute, ich mach jetzt was anderes. Mhm. Ist das bei dir ähnlich gewesen oder siehst du diese Parallele nicht?
Ja, nein, ich war zu dem Zeitpunkt nicht unhappy in meinem Job. Aber es gab halt natürlich, also ich hatte da keinen Raum, um Pferdespiele zu machen.
Ja, ja.
Es war einfach nicht, also ich war halt bei Air Console auch damit darin involviert, zu entscheiden, hey, welche Spiele sind jetzt richtig geil für die Plattform und ein Smartphone-controlled Local Multiplayer Party-Spiel mit der Pferdespielnische zu verbinden, hätte keinen Sinn gemacht. Würde ich auch heute nicht. Würde ich mir kein Geld für geben, wenn ich nach wie vor Air-Console-Entscheidungen treffen müsste. Es ist insofern etwas, was ich halt in meinem Job nicht verfolgen konnte, ja. Hat natürlich, also heute, wo ich natürlich professionell mich mit dem Thema sehr viel mehr auseinandersetze, hätte ich wahrscheinlich nicht dieses krasse Bedürfnis, um es in meiner Freizeit auch noch zu machen. True.
Verstehe.
Trotzdem mache ich es ja nach wie vor, einfach weil ich nach wie vor den Need sehe für meinen unabhängigen Pferdespieljournalismus. Ja, also es ist schon eher, ich weiß es nicht, ein bisschen eine Parallele. Ich war nicht unhappy damit, beziehungsweise meine Unhappiness im Job kam später, als ich einfach gemerkt habe, hey, mir fehlt die kreative Energie dafür. Ich möchte nicht, oder ich kann nicht mehr, ich habe so bei so Meetings, wo wir so ein bisschen über die Zukunft von der Firma geredet haben, habe ich einfach immer mehr gemerkt, so, boah, ich weiß nicht, ist mir doch egal. Nicht ist mir egal, sondern ja, einfach so ein bisschen so.
Ja.
Ich habe jetzt da 6 Jahre lang meine Ideen eingebracht, ich habe keine neuen Ideen mehr.
Ja, ja.
Da dachte ich auch so, ja, nee, da das macht irgendwie keinen Sinn mehr. Und so, es war auch für mich irgendwie doch speziell, weil es ist der erste Job, den ich gehabt hatte und dementsprechend auch der erste Job, den ich gekündigt hatte.
Ah, dann, Wahnsinn, das ist auf beide Weisen aufregend, ne? Sowohl der erste Job, den man hat, als auch den man kündigt. Wenn wir da gerade dabei sind, weil das ist was tatsächlich, was ich überhaupt gar nicht mehr weiß, oder also ich sag mehr, weil ich nicht sicher bin, ob wir damals mal darüber kurz gesprochen haben, aber wo warst du denn davor? Also wie sieht deine Geschichte aus vor diesem ersten Job, der ja direkt mitten in der Spielebranche ist?
Ja, vorher habe ich Game Design studiert an der Zürcher Hochschule der Künste. Also ich habe eine Game Design Ausbildung. Das ist nicht spezifisch in der Disziplin Game Design, sondern halt fachübergreifend. Das ist ein generalistisches Studium, wo ich Game Programmierung gelernt habe, wo ich Game Design, ein bisschen Game Art etc. Also ich habe zu Zeitpunkt des Studiumsabschlusses konnte ich ein Spiel A bis Z selbst machen. Es wäre kein wahnsinnig schönes geworden, weil da war nie meine Stärke, aber ich hätte selbst Character Models, Rigs etc. und Animationen herstellen können, selbst programmieren. Ich habe auch tatsächlich, beim einen Studienprojekt haben wir sämtliche Soundeffekte a cappella aufgenommen.
Ja, sehr gut, das kenne ich auch mehr.
Also es ist, ich meine, meistens waren wir dann doch zu zweit an den Projekten, aber das heißt, ich kann theoretisch oder konnte es zumindest ein Spiel A bis Z selber bauen. Und den Job bei Air Console fand ich dann tatsächlich durch der Founder hat damals dann in halt so ein paar wir in der Facebook-Gruppe halt eine Jobausschreibung gepostet über, hey, er sucht einen Game Designer. Und das war deshalb unique, weil es suchen nicht so viele Leute bezahlte Game Designer in Zürich. Und ich dachte dann so, oh Gott, da stürzt sich jetzt gleich mein ganzer Jahrgang drauf, weil wir haben in der Schweiz ein bisschen ein Problem von, wir bilden zwar gute Leute aus, aber die finden nicht so unbedingt Anstellung, weil wir haben keine sinnvolle Game-Förderung bei uns. Oder zu wenig. Und dann war es dann aber trotzdem nur ich und eine gute Freundin, mit der ich meine Bachelorarbeit gemacht hatte, die sich auf die gleiche Stelle beworben haben. Und zu unserer gemeinsamen Überraschung haben wir an unseren Bewerbungsgesprächen so hoch voneinander gesprochen, dass wir dann beide die Stelle gekriegt haben. Dass dann einfach nur zwei Stellen draus wurden.
Das ist ja wunderschön. Das heißt, ihr wart dann auch Kollegin dann tatsächlich.
Genau, wir haben dann einige Jahre zusammen gearbeitet. Sie ist dann ein bisschen früher gegangen als ich, weil das für sie so der Fokus nicht mehr gestimmt hatte. Sie arbeitet heutzutage übrigens bei Okomotive. Die machen Far Loan Sales und Far Change in Tides.
Ja, wie cool.
Und macht sehr cooles Cosplay. Sie macht so Low-Poly-Cosplay.
Ach, toll.
Polygon Forge heißt es.
Ach, geil. Zu deinem Einstieg in die Branche noch eine Frage. Die drängt sich ja, finde ich, geradezu auf. Also, wenn man quasi schon vorweggreift, auf diesem Blog fanden dann über die Jahre, als sie dann auch richtig auf Fahrt aufgenommen hat, was sehr schnell ging, Artikel, Auseinandersetzungen, tiefgehende Analysen von Pferdeanimationen und all dem in Spielen und Spielekultur statt. War das auch schon ein Gedanke, den du hattest, als du das Studium da angefangen hast und dir dann gesagt hast, so, Leute, wenn ich hier rauskomme, ne, ihr macht als allererstes Horse the Game und dann wird alles geil? Oder war das etwas, was erst viel später auf den Schirm kam?
Tatsächlich war das, also diese Realisierung von, oh, ich kann mein Pferdeinteresse und mein Game-Interesse ja kombinieren,
ja.
Die kam tatsächlich, ja, eben so 2018 etwa.
Krass.
Ja. Weil ich ja, also ich bin mein Leben lang geritten als Hobby, meistens einfach einmal die Woche zur Reitstunde und auch mit wenig Kapazität für mehr. Hab aber zum Beispiel lustigerweise auch erst via The Main Quest angefangen, mit anderen Reitern mich zu verbinden online. Was halt irgendwie einfach so, keine Ahnung, ist halt irgendwie natürlich nicht geschehen vorher. Ich habe auch als Kind schon so Pferdespiele gespielt und war auch als Kind schon enttäuscht davon, dass es nichts Besseres gab, so quasi. aber die wirklich so die Idee, ich könnte da was draus machen, das ist erst. Ich habe tatsächlich im Frühjahr 2018 habe ich ja mit einem kleinen Prototypen angefangen zu arbeiten. Also da war es, das war tatsächlich vor The Main Quest und ich habe es dann auch wieder aufgehört, nachdem ich halt mein Pferde-Game-Hobby-Fokus auf die Webseite geschiftet habe, habe ich dann den Prototypen, irgendwann musste ich wieder aufgeben, weil es einfach zu viel war. Aber ja, nee, das kam tatsächlich erst dann. Das kam so, wie gesagt, so 2018 irgendwann. Kam da diese Idee von, ich könnte ja diese zwei zentralen Sachen in meinem Leben irgendwie kombinieren.
Ich muss jetzt mal fragen, das begleitet mich quasi schon ein Leben lang. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen im Süden Deutschlands und da war quasi die Dichte an Mitschülerinnen, die nach der Schule wie selbstverständlich noch ausreiten mit ihren Pferden, war sehr hoch. Und ich habe aber nie diese Personen gefragt, sag mal, was ist es eigentlich? Also warum findest du das so toll, da zu reiten? Und jetzt denke ich mir, ich glaube, jetzt ist der richtige Moment gekommen und auch die richtige Person sitzt hier. Kannst du mal für dich persönlich, wenn du magst, erklären, warum macht dir das eigentlich so Spaß? Also was ist es? Ich kann es mir vorstellen, irgendwie, wow, großes Tier und das, diese Verbindung, keine Ahnung, aber eigentlich weiß ich es auch nicht.
Es ist tatsächlich, ich meine, auch das ist eine, ich kenne wahrscheinlich diese Frage alleine eine Stunde diskutieren.
Gerne. Lade die einmal nochmal ein, das ist kein Problem.
Ja, nee, also einerseits hat meine Faszination mit Pferden keinen Anfang.
Mhm.
Hatte ich schon immer. Die ersten Zeichnungen, die ich als Kind gemacht habe, waren von Pferden.
Krass.
Die ersten, also vielleicht nicht die allerersten, aber halt die ersten, an die ich mich erinnern mag. Konkret, also ich habe immer Pferde gezeichnet, ich habe immer Pferde gemocht. Es war ein absoluter ein Traum wird war, als ich mit 8 anfangen konnte, Reitunterricht zu nehmen. Es war irgendwie einfach was, es hat mich lustigerweise schon mal jemand gefragt und ich habe da damals schon gedacht, ich müsste mal meine Mutter fragen, ob die noch sich an den Anfang davon erinnern kann.
Ja.
Weil ich tue es nicht. Für mich war irgendwie, ja, ich mochte halt immer Pferde. Und ich war aber auch nicht so, gerade so in der Schule, ich war ein bisschen die Einzige damit in meinem direkten Umfeld. Ich habe immer das ein bisschen fast schon unterdrückt, weil ich nicht eins dieser doofen Pferdemädels sein wollte, was natürlich auch so ein bisschen, also war auch so ein bisschen internalized misogyny, dass man da nicht zu diesem Stereotyp gehören möchte. Aber und natürlich auch, dass halt die Darstellung von Pferdemädels in Medien halt nicht irgendwie mir entsprochen hat oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, also ich bin nicht mit meinen Freundinnen nach der Schule zum Stall gegangen. Ich habe das so ein bisschen, ich habe das schon damals quasi getrennt gehalten von allem anderen. Es hat irgendwie halt ich ging einmal die Woche zur Reitstunde und ich habe das auch nicht jetzt irgendwie verheimlicht oder so, aber ich hatte nicht große Freundinnen, die da mitkamen. Das ist lustigerweise etwas, was ich jetzt gerade für mich neu entdecke, weil ich seit letztem Jahr in einen Stall gehe, zu dem ich gekommen bin, weil eine Freundin von mir, die ich sonst auch kenne, auch dahin geht.
Ach,
und ich habe jetzt mit 30 erlebe ich das erste Mal, dass
ja
mit Freundinnen ausreiten geht. Regelmäßig. Ich habe jetzt meine Pferdemädel-Renaissance.
Ich wollte dich gerade fragen, nämlich wann dann dieser Moment war, wo du gesagt hast, so, jetzt kann ich dazu auch stehen, jetzt kann ich das auch zeigen. Ist das jetzt so richtig dieser Zeit gekommen?
Ey, ich würde tatsächlich auch sagen, das hängt ein bisschen zusammen mit halt merken, dass über Pferde reden, dass andere Leute das interessant finden, zu dieser eben so um das 2018 rum. Ich merke gerade, ich habe deine Frage nicht beantwortet im Sinne von, was fasziniert dich denn am Pferden?
Also ich finde, ich habe hier schon, aber bitte red gerne weiter.
Nee, einfach eins noch, was für mich noch dazu kommt, ist halt einfach, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich so hart obsesse über wie Pferde in Spielen sich bewegen. Ich finde halt die Bewegung von Pferden mega geil. Ich finde halt einfach wirklich dieser Bewegungsapparat von wie sich da Energie ballt, also so dieser, mittlerweile kann ich das analytisch halt ausdrücken, dass ich halt weiß, ein Pferd hat keine Muskeln an den Beinen unter den, also halt an den unteren Teilen der Beine. Das ist alles nur ein System von Sehnen und also eigentlich in springen lassen, oder? Also es ist nur Spannungsaufbau und das Loslassen, was die Bewegung von einem Pferd ausmacht, gerade im Galopp. Und dass das eigentlich, das ist so Magic für mich, dem zuzuschauen. Und ich glaube, das können viele Pferdefans können das nachvollziehen, wenn ich sage, einfach nur so ein Slow-Mo-Video von einem galoppierenden Pferd, wo ich sehe, wie sich die Fesselgelenke senken und heben, und wo ich sehe, wie sich die Nüstern aufblasen und wo ich die Mähne im Wind flattern sehe. Das ist so, wenn ich seit 3 Wochen nicht reiten war, dann weine ich ab sowas.
Ach,
also das, das ist tatsächlich auch schon früher, wenn ich irgendwie über die Sommerferien, oder wenn ich war lustigerweise in den Sommerferien nicht reiten. Ich weiß, das ist entgegen des Klischees, aber wenn ich irgendwie wenn ich ein paar Wochen lang nicht im Stall war und dann habe ich mir ein Video angeschaut von Pferden irgendwo, dann war ich am Heulen. Das
ich, als Achtjähriger, als du da zuerst auf so ein Pferd gestoßen bist, hattest du da nicht Angst oder so? Ich weiß, also bis heute ist das so, wenn ich mal Pferden begegne, ich bin wahnsinnig respektvoll. Ich bin einmal, glaube ich, als Kind auf einem Pferd gesessen, aber nur kurz und auch nur halb freiwillig. Ich heute, wenn ich so ein Tier ansehe, und ich bin jetzt selbst auch kein kleiner Mensch, ich habe da echt, also allergrößten Respekt. Ich streichle gerne, leg gerne auch so eine Freundschaftsmöhre irgendwo da in die grobe Richtung des Tieres, aber ich spüre da also fast schon Furcht, Ehrfurcht, weil das sind wirklich, also ich habe mal in Leer, also hier in Norddeutschland, da gibt es ganz viele der Pferde, Achtung, du wirst sie kennen, vielleicht wahrscheinlich die Oldenburger Kalb.
Ja, aber also Oldenburger ist natürlich auch so eine große,
gigantisch,
ist eine Warmblutrasse.
Also
und, deutsche Warmblüter werden in die Höhe gezüchtet, also schon nicht nur exklusiv, aber das ist also schon auch ein Unterschied. Also ich reite jetzt auch nicht gerade so, oder die Pferde, mit denen ich zu tun habe, sind jetzt auch nicht so gerade die mit einem 1,80 Meter Stockmaß. Also das ist schon auch nicht der Standard unbedingt. Oder beziehungsweise nicht überall. Es kommt ja darauf an, wo man ist und auch in welchen Disziplinen man unterwegs ist und so. Also ich habe halt auf Ponys angefangen.
Ja.
Auch heute, das Pferd, das ich jetzt gerade reite, die zwei Pferde, die ich jetzt gerade reite, sind beides Andalusier, die sind jetzt auch nicht huge. Ich weiß gar nicht, was die für ein Stockmaß haben, aber halt wahrscheinlich um die 1,50, 1,55 höchstens.
Ja.
Stockmaß ist bis zum Widerriss. Und
jetzt google ich als nächstes Widerriss.
Sorry. wo Hals Rücken trifft.
Sehr gut. Moment, Entschuldigung, jetzt habe ich nichts gehört, weil ich gelacht habe.
Wo der Hals der Rücken
trägt. Ach, na klar, okay.
Weil sonst wäre ja die Pferdegröße abhängig von, wie das seinen Kopf gerade trägt. Darum ist man die da.
Ja.
Ich kann mich nicht erinnern, jemals Angst gehabt zu haben vor Pferden. Ich bin tatsächlich auch als Kind irgendwann mal, wir durften mal zu irgendwelchen Bekannten von meinen Eltern gehen und die hatten Pferde und da durfte ich drauf sitzen und da bin ich runtergefallen und das war schon so, ach nein, da durfte ich endlich mal reiten und nachher war es so runterfallen. Aber mehr halt, weil ich dann enttäuscht war, dass ich irgendwie nicht alles aus dem Tag rausgeholt habe und nicht, weil ich nachher dachte, doofes Pferd, ich sitze nie mal drauf. Und auch irgendwie, klar, ich meine, über die Jahre hinweg bin ich natürlich auch ein paar Mal runtergefallen. Ich habe lustigerweise jetzt gerade von einem der Pferde, das ich reite, einen riesigen blauen Fleck, weil das Scheißvieh mich gebissen hat.
Ach, für die
Zeit. und ich weiß, dass er zickt beim Gurten. Das ist auch was, wo ich halt selbst als Reitbeteiligung nicht so Kontrolle habe drüber. Und normalerweise achte ich besser drauf, aber ich war abgelenkt und jetzt bin ich so durchgehen lassen. Scheiße. Es ist halt wie irgendwie so, mittlerweile habe ich halt, keine Ahnung, über 23 Jahre hinweg habe ich genug positive Erfahrungen, dass die paar negativen nicht so ins Gewicht fallen und dass ich auch mittlerweile, also ich habe vor ein paar Wochen angefangen, ein neues Pferd zu reiten, wo ich überhaupt nichts drüber oder wo ich sehr wenig drüber wusste und sehr nicht kannte und ich habe mich halt einfach draufgesetzt und der ist mit mir so aus dem Stall getänzelt und ich habe halt gemerkt so, ja, kann ich handeln, ist irgendwie, ist schon ein bisschen ungewohnt, aber geht. Und das ist sowas, das hätte ich noch vor ein paar Jahren nicht gemacht mit dem Pferd, das ich nicht gut kenne, einfach mal einen Ausritt probieren. Und mittlerweile habe ich da irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich da dümmer werde aufs Alter oder ob ich tatsächlich einfach so ein langsam ein bisschen Vertrauen in meine Skills habe. Es ist wahrscheinlich ein bisschen beides, aber dass ich halt einfach mittlerweile denke so, ja nö, was willst du schon machen? Also einen Boxsprung kann ich aussetzen, mit Ungehorsam kann ich umgehen. Ich kann irgendwie, notfalls gehe ich halt zurück zum Stall. Also es ist wie so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht ist mir auch einfach noch nichts genug Schlimmes passiert.
Oh Gott,
ich werde übermütig, weil ich schon lange nicht mehr runtergefallen bin, I don't know. Aber nee, ich hatte nie Angst vor Pferden,
ja.
um diese Frage zu beantworten.
Bei so einem Stall, auch da muss ich mal organisatorisch fragen, wie ist das? Ist das wie, wenn man ein Mietauto sucht, man stellt sich rein und guckt, was frei ist und setzt sich dann drauf? Oder gibt's da welche, die jetzt dir in Anführungszeichen gehören? Oder du hast von zwei Pferden gesprochen, in welcher?
Es funktioniert nicht wie bei einem Mietauto, okay. Beziehungsweise in einem Stall, wo das so funktioniert, würde ich nicht reiten wollen.
Okay.
Ich habe, also so diese Arrangements, die ich jetzt habe, das nennt sich Pflegepferd oder Reitbeteiligung, wo ich halt, also und ich habe schon auch, letztes Jahr hatten wir eher so ein bisschen die Lösung von, wir waren halt mehrere Leute, die sich um die Pferde, die diese Reitschulpferde geritten sind, und die haben dann auch mal Pferde geswitcht, oder einfach so, ja, das Pferd muss noch raus und das ist heute noch nicht draußen gewesen und nimm mal das hier. Mhm. Das kann schon auch passieren, das ist auch irgendwie sinnvoll, wenn man dann ein bisschen diese Flexibilität hat. Es gibt auch oft das Arrangement, dass man halt fix ein Pferd hat, was man dann als Pflegepferd oder als Reitbeteiligung hat und mit dem dann auch arbeiten kann und mit dem auch rausgehen kann. Aber das ist, also im Endeffekt, das besprichst du halt, wenn ich in einen neuen Stall gehe, das mache ich ja nicht ständig, also das ist ja nicht sowas, was du alle paar Wochen mal was Neues ausprobierst, aber trotzdem, als ich auf Stallsuche war, bin ich halt zu Stellen hingegangen und gesagt, hör mal, ich suche eine Reitbeteiligung, das ist das, was ich kann, ich könnte so auf die Woche kommen, mit diesen und diesen Voraussetzungen oder diesen und diesen Bedingungen, und dann findet man sich halt. Also das ist eine Kommunikationsfrage von, was braucht der Pferdebesitzer, mhm, was braucht der der Reiter in dem Fall, und dann findet man sich.
Und du wohnst in Zürich, ne?
Genau.
Ist denn da, jetzt kommt die richtig unwissende Frage, Google Maps ist nicht schnell genug, wohin reitet man in Zürich? Aber
ich wohne halt am Stadtrand und ich fahre mit dem Fahrrad noch ein bisschen weiter aus der Stadt raus. Okay. Also ich wohne schon ein bisschen, also da wo ich wohne ist so sehr nah am Flughafen und ein bisschen,
cool.
Ist jetzt nicht gerade auf dem Land, ist so ein bisschen paar Industriegebäude drumherum, aber wenn ich mit dem Fahrrad 15 Minuten rausfahre, dann bin ich beim Stall und dann, dann kann man auch in den nahegelegenen Wald und an so, ja, über die Felder.
Ich muss noch fragen, dann kehren wir auch wieder zurück zum Blog und all dem, aber ich finde es zu interessant, um jetzt hier schon wieder rauszugehen aus dieser Nebenstraße. Das ist jetzt so eine Freundschaftsbuchfrage, aber auch die interessiert mich brennend. Hast du eine Lieblingspferderasse? Da gibt's ja so viele verschiedene. Und ähnlich wie bei Katzen, also, sind die auch noch so persönlichkeitsunterschiedlich. Das ist ja so interessant.
Also ich habe nicht eine, ich meine eben, jetzt gerade reite ich zwei Andalusier. Das heißt, jetzt gerade ist es mein Fave. Aber bis vor ein paar Jahren habe ich noch einen Freiberger geritten, was die Schweiz, ja, also so die bekanntere Schweizer Pferderasse ist. Und die mag ich auch. Also es ist, und schlussendlich hast du halt, ja, du hast Tendenzen in der Charakteristik des Pferdes, aber also jemand, der, oder sag mal, ich finde es auch fehlerhaft zu sagen, alle Friesen sind so, alle Araber sind so, da geht auch, oder wenn man davon ausgeht, dann ignoriert man auch ein bisschen die individuelle Persönlichkeit des Tieres, weil das haben sie durchaus auch. Also natürlich, es gibt Tendenzen, klar, es ist so, on average ist so ein Araber eher spookier als irgendein Kaltblüter, aber das, was wir übrigens von Red Dead Redemption gelernt haben.
Ja, sehr gut. Mhm.
ich habe nicht eine Lieblingspferderasse.
Okay, dann sind wir wieder beim Stichwort Spiele. Red Dead Redemption. So, ich habe den ersten Teil, den kann ich nichts zu sagen, habe ich nie gespielt. Leute werden vom Stuhl fallen, aber ist jetzt einfach so.
Ich mag tatsächlich den ersten mehr.
Okay, dann werden wir jetzt ein schwieriges Gespräch vor uns haben, weil ich kann jetzt mich nur auf den Teil 2 beziehen. So, Teil 2. Ich habe in Teil 2 viel über Pferde gelernt, glaube ich. Wie oft wurdest du schon mit diesem Satz konfrontiert? Dass Leute zu dir kamen und gesagt haben, ach Mensch, Red Dead Redemption 2, da habe ich viel über Pferde gelernt. Also erstens, hast du das schon oft gehört? Und zweitens, ist das dann was, wo du denkst, oh, besser nicht, weil in dem Spiel ist hier und da ist auch nicht alles toll. Also wie guckst du auf sowas, wenn Leute aus Spielen etwas über Pferde lernen?
Es wird tatsächlich noch nicht so oft passiert. Ja. Und ich finde es eher, also ich ja, die eine Anekdote, die ich dazu habe, ist halt, als eine Freundin von mir plötzlich gemerkt hat, zwei Freunde von ihr unterhalten sich über die Vor- und Nachteile von einzelnen Pferderassen, wie eben, die Araber laufen immer davon und die Kaltblüter sind viel praktischer, weil die bleiben schön stehen, auch wenn man um sie rumschießt. Und das ist halt, also das ist so eine, eben, darum habe ich es gerade erwähnt, weil das ist eine realistische Tendenz und das ist tatsächlich ein Learning, was insofern Sinn macht,
wie gesagt,
so grob gesagt zumindest. Ich denke, es gibt nicht so viele komplett falsche Pferdefacts, die man von Red Dead lernt. Mhm. natürlich nicht, also ich würde niemandem, wenn ich jetzt einen Stall hätte und jemand würde bei mir auftauchen und sagen, nee, guck mal, ich kann reiten, ich habe Red Belt gespielt, dann würde ich dem kein Pferd geben.
Ja.
Aber nicht, weil ich denke, da ist so viel Fehlinformation da, sondern einfach, weil es halt nicht reicht.
Okay.
Es sind tatsächlich, es kommen jetzt nicht so viele Leute auf mich zu und sagen das explizit. Und wenn, dann fände ich es eher endearing als irgendwie problematisch. Ja.
Das ist mir halt aufgefallen, wenn immer es um dieses Thema geht, dass dann Leute sagen, ach guck mal, Red Dead Redemption 2, das Spiel mit den Pferden, das ist das, ne, wo sehr viel Augenmerk, und das sagen dann Menschen, die jetzt nicht sich wie du so gut damit auskennen, die sagen dann, und dazu gehöre ich auch, so aus einer Empfindung heraus, wow, das fühlt sich alles sehr realistisch an, so stelle ich mir das vor, und da habe ich auch was gelernt über Kaltblüter, Warmblüter und so weiter und so fort. Jetzt mal dich gefragt als Expertin, ja tatsächlich, ist das denn so ein Spiel, wo du dann sagen würdest, okay, wenn ich mich entscheide, müsste, das wäre mein Verweisbeispiel. Aktuell, das Spiel kriegt es am besten hin, Pferde in ihrer Unterschiedlichkeit zu zeigen und auch, wie sie sich bewegen und all das. Oder sagst du, boah, weiß ich nicht, da zieht sie mir alles zusammen.
Weder noch. Ich gehe meinen Kommentar immer mit zu viel Nuance an, um da so flat out einen Hot Take zu haben.
Ja, bitte schön.
So, Red Dead ist im Fall gar nicht gut. So, nein, ich habe meine Nitpicks mit Red Dead. Yeah. Also ich habe meine Complaints darüber mit, ich finde die Mäuler gehen am falschen Ort auf, ich finde die Ohren sind an einem dummen, oder die Ohren sind irgendwie so ein bisschen falsch platziert. Ich finde, wie sie vom Rechts- zum Linksgalopp wechseln mit einem Blend-State ist todes awkward und hätte einfach von einem Moment auf den anderen wechseln müssen. Aber das ist, ich meckere auf hohem Niveau bei Red Dead. Ich finde schade, dass es die Sachen zu meckern gibt, weil ich denke, Red Dead hat sehr vieles, was sehr schwierig und sehr aufwendig ist, haben sie super hingekriegt, und ein paar meiner Meinung nach eher leichter zu fixende Sachen haben sie übersehen oder halt Sachen, die mir wichtig wären. Ich glaube aber durchaus, also es ist, ich kann nicht mich hinstellen und sagen, Red Dead macht das gar nicht so gut. So, nee, die macht schon sehr, sehr vieles sehr, sehr gut mit ihren Pferden. Das ist schon, also da ist viel Arbeit reingegangen und man sieht's auch. Ich kenne auch viele Leute aus meiner Pferdefan-Community, die sehr begeistert Red Dead spielen, die es zum Teil auch modden, die es zum Teil auch halt eben im Multiplayer auf Ausritte zusammengehen. Also das ist schon, das holt die Pferdefans ab, aus gutem Grund.
Ja, ich bin neugierig, wenn du sagst, von den schweren Dingen haben sie Dinge richtig gut hinbekommen. An was denkst du da zum Beispiel?
Ach, zum Beispiel die ganzen, also halt das Bewegungen mocap sind. Also zum Beispiel diese Bock-Animationen finde ich mega impressive. Die Variety an Pferderassen, die drin sind. Das ist sowas, also die Pferderassen und dass sie sich unterschiedlich verhalten, das ist sowas, niemand hätte sich beklagt, wenn das in Red Dead 2 nicht drin gewesen wäre. Ja. Da ist man schon die extra Mile gegangen, um mehr als das erwartete Minimum umzusetzen. Das ist nicht ein Riesending, aber dass alle Charakter in der Story ihre eigenen Pferde haben, mit ihren eigenen Namen und ihrem eigenen Look, das ist auch so halt irgendwie, ja, merke ich, sehe ich, appreciate ich.
Ja.
Auch was zum Beispiel, glaube ich, Red Dead als einziges Spiel mit Pferden gerade hat, ist, dass sie tatsächlich eine Form von Lateral Movement haben, also sich so ein bisschen seitlich und sich seitlich bewegen können, effektiv. Das haben nämlich die meisten Pferde bewegen sich immer nur auf eine Linie in Spielen und können immer nur als halt ja vorwärts und rückwärts, aber halt nicht irgendwie seitliche Bewegungen machen, und das setzt Red Dead tatsächlich gut um, weil also Pferde können seitlich gehen oder halt vorwärts, seitwärts solche Bewegungen machen. Das ist in der Realität möglich, und ich glaube, Red Dead ist das einzige Spiel meines Wissens. Also nee, es gibt schon Spiele, die Seitengänge enthalten, aber nicht so in dieser komplett freien Bewegung, meinte ich. Also nicht, wo das ein Basic Teil von den Character Controls ist, dass mein Pferd auch seitlich gehen kann. Wobei es natürlich auch wieder dann heißt es dann bei Red Dead heißt es dann driften, was ich dann natürlich wieder so ein bisschen mich drüber lustig mache, weil es halt das Pferd driftet. Also es ist wie so, wir haben in der Dressur haben wir einen Namen für den Scheiß. Aber nee, passt, dann nennt's halt Driften. Das ist ja, um es dem Publikum anzupassen. Das ist schon, ich verstehe schon, warum es gemacht wird.
Du hast schon gesagt, im Kleinen gibt's da trotzdem so Dinge, die da irgendwie seltsam sind. Auch so anatomische Beispiele hast du genannt. Und das sind ja jetzt in Red Dead die paar wenige dann. Aber in vielen anderen Spielen tun sich Entwicklerteams ja offenbar sehr viel schwerer damit, dem Pferde als, also dem Pferd als Tier, gerecht zu werden. Was mich interessieren würde, warum glaubst du, ist das eigentlich so? Ist das eine technische Hürde, die teuer ist zu überspringen? Oh, da habe ich jetzt hier einen kleinen, ne? Mehrdeutigkeit, naja, danke. Genau, also liegt es daran oder hat das was mit, weiß ich nicht, Geringschätzung zu tun im Sinne von, naja, ist halt ein Pferd so, wer achtet darauf schon? Also hast du da einen Erklärungsansatz?
Ich glaube, das ist, also erstens muss man es klar unterscheiden zwischen den Models, also die halt, also wie ist das 3D-Modell gestaltet und den Animationen und dem Behavior. Also ich finde Models und Animationen, Basic-Animationen, da gehen den Leuten echt so ein bisschen langsam die Ausreden aus. Also das ist einfach eine Frage von, oder Models zumindest. Es ist wie so, du modelst eh ein Pferd, dann kannst du gerade so gut ein Foto von einem echten Pferd drunter legen und schauen, dass deine Proportionen stimmen. Wenn das die, wenn Realitätsnähe das Ziel ist. Da habe ich noch keine legitime Erklärung dafür gefunden, warum das nicht gehen sollte bei der Spieleentwicklung. Das heißt, ich muss daraus schließen, dass das einfach nicht mit Sorgfalt gemacht wird. Und ich meine, also mit Sorgfalt gemacht heißt halt, es muss halt auch jemand mit einem kritischen Auge dahinter. Ich sehe das ja jetzt bei mir im Team aktuell, dass halt ich gehe dann halt mit meinem kritischen Pferdeblick nochmal drüber und sage nochmal, die Hufe müssen halt ein bisschen größer sein. Hast du schon ein Bild dahinter? Und ich habe auch wenn die andere Person, also einer meiner Artists, mit dem ich gerade zusammenarbeite, der kennt sich sehr gut mit Pferden aus und auch der und ich haben trotzdem immer wieder Diskussionen drüber, so, was stimmt jetzt an dem Pferd genau noch nicht? Also es ist schon was, es ist auch nicht mega easy. Auch das, ja klar, man muss sich halt die Zeit nehmen, um das richtig zu machen. Und ich verstehe natürlich, dass in Spielen, wo das halt nur eine kleine Nebensache ist, dass da ein bisschen, je nachdem, man sich diese Zeit nicht nimmt. Was mich allerdings frustriert, ist, wenn halt auch, dass Leute Pferde-Assets auf den Asset-Store verkaufen für andere Game-Developer, die solche offensichtlichen Fehler drin haben. Das passiert halt auch. Also das finde ich schon ein bisschen hart, dass halt dann zum Beispiel eben eins der Asset-Packs, das ich auch schon ein paar Mal auf The Main Quest diskutiert habe, ist halt, das hatte halt jahrelang einfach eine falsche Schrittanimation. Mhm. Halt einfach, das hatte einen einfach die falsche Fußfolge. Und das finde ich dann halt schon mega schade, wenn jemand lädt ein Asset Pack hoch und verkauft es für 50 Euro irgendwie und sagt, guckt mal, hier ist ein Pferd, was ihr in euren Spielen brauchen könnt. Und dann hast du dadurch halt dann gleich 50 Spiele mit der falschen Pferdeanimation. Das finde ich schon ein bisschen, das tut mir schon ein bisschen weh im Herzen. Dann aber gibt's durchaus auch, also ich meine, Pferdeanimation ist schwierig. Die haben halt viele Gelenke, die man alle beachten muss, damit es richtig gut aussieht. Es ist halt, ich denke, es ist schwieriger, Pferde, also ich glaube, man kann bei Menschen und ich denke auch bei Hunden, Katzen oder so, kann man eher mal noch zu Stilisierungszwecken ein Gelenk weglassen und quasi, also wenn ich ich kann ein Strichmännchen machen, das nur quasi einen Armknochen hat und kann das ausdrücken. Ich kann einen oder auch zwei und die Hände steif oder whatever, da komme ich mit weniger klar, während halt, wenn ich die Bewegung von dem Pferd ablichten will, dann brauche ich dann schon halt drei Knochen in jedem Bein mindestens und halt auch die drei Gelenke. Der andere Aspekt tatsächlich ist, was ich denke, ist kompliziert, ist Pferdebeine, Pferdeanimation sich mit Inverse Kinematics und Landschaften verhalten in Spielen. Also, dass ich halt in einem Spiel, wo ich eine Landschaft habe, wo es drauf hoch und runter geht, benutze ich normalerweise halt irgendeine Form von Inverse Kinematics, dass ich sagen kann, da kommt der Fuß hin, also arrangiere den Rest vom Bein. Und da sehe ich sehr viele Fehler bei Pferden, weil es dann, das ist sowas, was wir sehen es bei Red Dead, wir sehen es bei Ghost of Tsushima, wir sehen es bei Elden Ring, also da habe ich Reviews dazu, wo man es genau anschauen kann, wenn man möchte, was dann halt einfach in so diesen gebogenen Beinen resultiert, was mega, mega scheiße aussieht für mein Pferdeauge quasi, wo ich aber noch nicht 100% sicher bin, wo das Problem liegt. Und das bin ich tatsächlich mal mit der besagten Game Dev Freundin, mit der ich zusammengearbeitet habe, die sich sehr gut mit Rigging und Animationen auch auskennt, mit der will ich da mal einen Deep Dive machen, um mal zu analysieren. Ist es wirklich so schwierig? Ist es wirklich so unmöglich? Haben wir da wirklich technische Probleme, die es schwieriger machen, ein Pferd richtig zu riggen und zu IK'en? Yeah. Oder wird es einfach nie priorisiert und die Leute wissen es nicht besser?
Ja.
Das ist so Teaser, kommt irgendwann. Vielleicht dauert es noch ein paar Jahre, will ich schon lange noch.
Was aber tatsächlich ja auch da das so schön berührt ist, du arbeitest ja mittlerweile jetzt wieder, quasi wenn wir an den Prototypen von vorhin denken, aber jetzt wieder an einem eigenen Pferdespiel, beziehungsweise du arbeitest an einem Spiel mit, das von einem Team produziert wird, Azier Interactive, genau. Bei denen du jetzt auch schon, oh Gott, seit 2021, glaube ich, bist, ne?
Ja, genau, das ist jetzt auch schon, geht jetzt auch Wahnsinn. Schon um 2 Jahre zu, tatsächlich.
Hat diese, bevor wir dazu kommen, wie du da hingekommen bist, aber weil das gerade hier so schön dazu passt, hat das irgendwie nochmal was für dich geändert, weil du jetzt auch plötzlich selber nochmal in so einem Spiel mit einem Team arbeitest, dass du dann davor sitzt und denkst, okay, ich verstehe schon, warum sich, ne, aus die beschriebenen Gründe von eben, warum sich Teams damit schwer tun oder das vielleicht vernachlässigen. Hat das nochmal irgendwie deine Perspektive?
Also ja, auf jeden Fall. Ich sehe vor allem halt auch, bei wie vielen Kleinigkeiten ich sofort eingreifen kann, ohne dass ich zusätzliche Recherche brauche, weil ich sofort sagen kann, nee, das passt nicht. Das sieht nicht wie ein gutes Pferd aus. Oder auch, nee, das passt nicht. Das will der Pferdefanspieler, will das anders. Das ist schon sowas, wo ich halt da muss ich halt jetzt nicht erst noch eine Marktrecherche und eine Konkurrenzanalyse betreiben, weil ich halt das bereits seit 5 Jahren aktiv mache.
Ja, ja.
Und daran merke ich natürlich, wie schwer das sein muss für Teams, die nicht mich haben.
Ja, also, das meinst, ja. So ein bisschen wie Spiele mit historischen Schauplätzen, die ohne historische Beratung arbeiten müssen. So stelle ich mir das vor als Vergleich.
Ja, und auch, und selbst wenn man einen Pferdespielberater hat, ist natürlich trotzdem, wenn du halt den Pferdespielberater in deiner Lead-Position hast, wo eh alles approven muss, dann ist das nochmal ein Vorteil, als wenn man nur als Consulting irgendwie hat, ja.
Ja, jetzt können wir mal kurz die Brücke schlagen. Ich habe schon gesagt, du hast diesen neuen Job, da arbeitest du jetzt selbst an einem Pferdespiel. Die Leute werden sich fragen, wie ist du denn da jetzt hingekommen? Und ich kann es euch sagen, und du kannst es sehr gerne gleich nochmal länger erklären, weil die Einzelschritte kenne ich tatsächlich auch nicht, würde mich brennend interessieren. Grund dafür ist tatsächlich jetzt wieder die Arbeit bei The Main Quest, ne? Also durch dein Engagement dort bist du in dieses neue Team reingekommen. Aber wie genau lief das denn jetzt?
Genau, das lief so, dass ich damals, das war 2019, habe ich das erste Ostwind-Spiel von AZ Interactive reviewed. Mhm. Ist auch sowas, hat ganz schlimme Pferdeanimationen, mag ich nicht, sag ich intern bei jeder Gelegenheit. mittlerweile ist es wieder auf Steam und Switch und PS4 draußen unter dem Titel Ostwind, Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das habe ich reviewed auf meiner Seite, habe das auch nicht mit Samthandschuhen angefasst, habe aber offensichtlich dabei legitimes oder das Feedback muss legitim genug gewesen sein, dass das Team danach noch mit mir reden wollte.
Wahnsinn.
Und dann habe ich nachdem wurde ich kontaktiert von Asia, die haben mir einen Key gegeben für ihr zweites Spiel für ein Review und der damalige CEO von Asia, Wolfgang Emmer, hat mich kontaktiert, ob ich denn nicht, er wird gerne mal mit mir über Pferdespiele quatschen. Dieses Gespräch hat dann stattgefunden, ich glaube Anfang 2000. Ich muss es kurz nachschauen, damit ich jetzt nicht Falsches erzähle.
Ja, sehr gerne. Dann kann ich, während du nachschaust, noch mal kurz den Leuten die Vermutung bestätigen. AC ist tatsächlich ein deutsches Entwicklerteam.
Genau, wir sind, die sind in München basiert. Also dieses Gespräch, genau, das hat Ende 2019 stattgefunden. Der Artikel dazu ist Anfang 2020. Habe ich mit dem damaligen CEO Wolfgang über Asias Entwicklung von den ersten beiden Ostwind-Spielen, also von den zwei Ostwind-Spielen geredet. Und dann über ihr aktuelles oder ihr neues Projekt damals unter dem Working Title Stable Girl. Und da war ich schon mega hyped, war ich schon, oh, die arbeiten an was Coolem. Dementsprechend habe ich, glaube ich, noch ein, zwei weitere Male mit dem Wolfgang dann geredet. Und als ich, das war dann, halt irgendwie dann im Jahr 2021, kam dann wieder das Gespräch auf, weil er dann meinte so, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir einen Horse Game Consultant brauchen könnten. Und dann habe ich als Consultant angefangen, für Asia zu arbeiten. Das hat sich dann aligned mit meiner Kündigung bei Air Console. Also das war nicht direkt, das war nicht voneinander abhängig. Ich habe, als ich bei Air Console gekündigt habe, dachte ich noch, mit Horse Game Consulting komme ich wohl nicht durch. Ich werde dann schon wieder einen richtigen neuen Job brauchen. Hab dann aber mit einem Umweg über ein bisschen Community Management für ein Mobile Horse Game Wildshade, habe ich dann ein paar Monate überbrücken können, bis dann Asia an einem Punkt war, wo die halt meinten, komm doch vollständig ins Team. Und dann habe ich dann im November 21 habe ich bei Asia voll angefangen zu arbeiten und dann eben nicht mehr in der Rolle vom Consultant, sondern halt vom Creative Producer und habe das Spiel, was damals Stable Girl hieß, was mittlerweile als Horse Tales Emerald Valley Ranch veröffentlicht ist auf PS4, PS5, PC, Steam, PC Epic und Switch. Hab dann das Spiel halt mit Development übernommen, nachdem ich bereits ein bisschen vorher consultet habe dazu.
Ich finde das ganz sympathisch, dass das Entwicklerteam so auf deine Kritik reagiert hat. Das erlebt man ja in dieser Form selten. Also ich weiß nicht, wann jemals ein Ubisoft zu mir kam und gesagt hat, betreff deine Kritik an, weiß ich nicht, weißt du, also, dass sie da auf dich zugekommen sind. Hast du da jemals mit denen gesprochen? Also warum sie da so das Gespräch mit dir gesucht haben? Da kann man sich ja einige Gründe vorstellen.
Das ist lustig. Ich habe ihn tatsächlich nie so ganz direkt gefragt.
Ja.
Ich meine, also Asia wollte halt auch wollte diese Sparte des Zielpublikums besser erreichen und hat sich halt dafür interessiert, wie die denn die Leute erreichen. Und dementsprechend wollen sie mit mir reden. Das war auch so ein bisschen, glaube ich, auch ein bisschen halt. Ich hatte damals ihr erstes Spiel reviewed und das zweite noch nicht. Und sie meinten also, ja, aber das zweite interessiert uns jetzt wirklich. Also schau dir das mal an. So quasi, erklär uns, was wir da falsch gemacht haben, auch so ein bisschen. Und dann, ich denke halt auch, wir haben halt, also ich bilde mir ein, dass meine Kritik halt insofern einen Wert hat, als dass ich halt ein bisschen wie gesagt, nicht nur herkommen und halt sagen, so ist das scheiße, ist voll nicht gut, sondern dass ich halt ein bisschen auseinandernehmen kann, wo sind Scope Constraints offensichtlich und was lohnt es sich zu kritisieren, quasi in puncto Priorisierung oder was hätte man, das ist immer so ein bisschen was ich gerne versuche zu machen, dass ich halt durch meinen Background als Spielentwickler und mittlerweile Producer kann ich eher erkennen, welche Sachen hätte man denn mit geringem Mehraufwand besser machen können, während halt, also ich gehe nicht zu einem Spiel hin und sag, oh, das müsste 30 Stunden mehr Quests haben und am besten noch Multiplayer drauf, weil ich halt genau weiß, warum es das nicht hat, weil es immer eine Frage von Budget ist. Während ich halt sagen kann so, hey, keine Ahnung, irgendwie, warum wähle ich die Quest hier in diesem Menü aus und muss nicht in der Welt dazu hinreiten und mit einem Objekt interagieren, was ich eh schon in diesem anderen Kontext mache. Also es ist wie so ein bisschen, ich bilde mir ein, meine Kritik ist nützlich.
Ja.
Und die Tatsache, dass dieser Umstand von ich kritisiere ein Spiel und dann kommt das Team auf mich zu, um für ihr nächstes Spiel meinen Input zu bekommen, das ist tatsächlich mit Asia nicht das einzige Mal passiert, sondern mir fallen noch drei andere Fälle ein.
Krass. Also, eine Lernwilligkeit ist dort.
ja, und die Leute merken halt auch, dass ich, glaube ich, dass ich halt eine effiziente Quelle bin dafür. Ja. Die müssen halt dann nicht die ganze Pferdegame-Community eine Umfrage starten, sondern die können auch mich fragen, ja, nach meiner Insight in diese Community und deren Needs.
Wie zufrieden bist du denn jetzt mit diesem Spiel, das da erschienen ist? Ich kenne das leider gar, also ich habe es nicht gespielt, das meine ich mit, ich kenne es nicht. Das ist im November letzten Jahres erschienen. Von dem, was ich so von außen gesehen habe, und bitte sofort Blutgrätsche, wenn ich da irgendwas falsch zusammenfasse. Es ist so eine Art, also wirklich im wörtlichsten Sinne ein Abenteuerspiel in einer offenen Spielwelt. Man kann da unterschiedliche Dinge machen, vom eigenen Stall ausbauen und das Pferd dort natürlich unterbringen, mit dem Pferd ausreiten, Freunde treffen, kennenlernen, Quests machen und all das. Kann man alles in dieser Spielwelt machen und kommt da draußen bei auf Steam, also zumindest laut Steam, durchschnittlich an. Bei Mixed stehen gerade die Reviews, wobei in der jüngsten Vergangenheit sehr positive Reviews dazugekommen sind. Wie guckst du auf diesen Release? Im November, wie gesagt, letzten Jahres ist das Spiel erschienen.
Also ich habe natürlich, ich hatte natürlich erhofft gehabt, dass es besser ankommt. Gleichzeitig ist es auch auf jeden Fall was, wo wir halt auch intern drauf zurückblicken und sehen, was wir hätten besser machen können, damit es besser angekommen wäre. Also das ist durchaus auch was, wo wir natürlich reflektieren. Tatsächlich so eine holistische Postmortem-Perspektive kann ich nach wie vor nicht einnehmen, ja, weil es von sehr vielen Faktoren abhängt. Ja. Und auch nicht alles Dinge, die ich diskutieren darf und ja, soll. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, Asia und ich haben schon sehr viele Learnings gezogen aus dem Release von Horse Tales. Und also nicht nur dem Release, nicht nur und auch den Reviews und der Reception, das wird sehr ernst genommen und es fließt in neue Entscheidungen mit rein. Das kann ich sagen. Und sonst kann ich nur empfehlen, auf weitere Pferdespiel-News von Asia zu warten, ja, ja, weil ich bin ja noch da. Und ja, ich wäre nicht noch da, wenn ich nicht Pferdespielsachen machen würde gerade. Und was das genau ist, darf ich noch nicht erzählen. Ja. Aber wenn ihr Pferdespiele wollt, dann folgt Asia und folgt The Main Quest.
Würde es sich auch lohnen, mal so rumgefragt, auf die Gamescom zu gehen und zu schauen, ob da irgendwas rumsteht? Oder ist das noch viel zu früh und da ist niemand von euch?
Von uns sind ein paar Leute da, aber man wird nicht eine Asia-Pferde-Game-Booth
irgendwo finden. Schade eigentlich. Wird es denn eine The Main Quest-Booth geben? Wäre doch eigentlich auch eine Idee, oder? Der Block ist ja riesig geworden.
Willst du sponsern, oder wie? Was meinst du? Nee, ich hab eine unmonetarisierte Hobbyseite und die kann sich keine Booth leisten.
Aber ich hatte es ging so ein bisschen in die Richtung von dieser Blog, der ist ja also viel gelesen, der taucht immer wieder auch in meinen Timelines auf, solange es diese Plattform Twitter-X noch gibt. Und
die wird Twitter genannt, alles was recht ist.
Es ist alles seltsam. genau, und das, darauf spielte das so ein bisschen an, hat jetzt nicht mit der scharfen Nachfrage nach Budget gerechnet, ehrlich gesagt, deswegen. Nee, aber was ich eigentlich nur sagen wollte war, es ist ja eigentlich der Wahnsinn, auch nochmal rückblickend, der Blog, der hat ja quasi wirklich nicht nur neue berufliche Richtung ermöglicht oder freigemacht, sondern auch, das ist ja für manche Leser und Leserinnen etwas, wo sie täglich vorbeischauen. Das ist so mein Eindruck, weißt du? Da muss man.
Boah, wenn jemand täglich vorbeischaut, sind sie enttäuscht, wie wenig ich poste.
Ja, jetzt sind sie nicht so wörtlich. Das weißt du, was ich meine.
Nee, es ist halt, also, versteh mich, es ist halt der Grund, warum ich so sage, ist, ich würde sehr gerne mehr auf The Main Quest machen. Ich wäre gerne eine tägliche Quelle für Pferdegame News, aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt ziemlich eingebunden bin bei meinem Job, ja, und auch bei meinem jetzt sowieso noch, das haben wir noch gar nicht angesprochen, ich habe mir ja noch was Neues aufgeladen mit dem Präsidium der Schweizer Game Developer Association, ja. ich mache nicht halb so viel an The Main Quest, wie ich gerne würde, dementsprechend der Blog wächst auch nicht so schnell, wie ich gerne würde, wenn ich die Zeit und die Kapazität hätte. Ich verbringe dementsprechend auch nicht halb so viel Zeit mit den Blog promoten, wie ich das machen könnte, wenn ich immer neuen Content hätte. Von daher, also mein Wachstum, das Seitenwachstum war am stärksten 2020, wo ich tatsächlich ein paar ziemliche Hit Also hatte ich ein paar Hit-Artikel, war auch, glaube ich, halt ein Vorteil, dass sehr viele Leute zu Hause waren und sich mit Games und Games-Journalismus beschäftigt hatten. Und wie gesagt, ja, ich betrachte es als ein erfolgreiches Projekt, aber ich kann jetzt nicht so tun, als wäre es, also
ja, ja.
Ich bin in meiner Nische sehr bekannt.
Ja.
Ich glaube, es ist schwer, Pferdespiele zu recherchieren, ohne mich zu finden.
Mhm.
Aber wie gesagt, also ich mache kein Geld damit. Ich krieg auch jetzt nicht so viel. Ich habe einen Ko-fi Donations Account und ich habe einen Redbubble Store, aber das ist jetzt, also da kauft sich selten mal. Ich habe so meine Mutter kauft sich ab und zu mal ein MainQuest Kissen.
Nein, immerhin. Aber jetzt liegt quasi der Ball schon vorm Golfloch und jetzt lochen wir endlich ein und ich frage, warum eigentlich? Also warum? Also nicht, warum deine Mutter die Kissen kauft, sondern warum hast du noch nicht diesen Schritt, dir überlegt zu machen oder gemacht zu sagen, okay, es muss ja jetzt gar nicht um eine Paywall oder so ein Quatsch gehen, sondern zu sagen, so, hier, bitteschön, Finanzierungsmodell, wenn ihr wollt, ne, Abo abschließen, ihr kennt, wie das läuft. Warum ist es bisher noch nicht dazu gekommen?
Ja, weil ich, also erstens, es gab Zeiten, an denen habe ich mir überlegt, einen Patreon zu starten.
Genau.
Mhm. Aber es ist halt, damit würde ich mich auch zu einer Regularität im Content verpflichten, ja, die ich momentan nicht aufrechterhalten kann. Ja. Also es geht ein bisschen darauf zurück, dass ich das halt, wie gesagt, so als Hobby mache nach meiner eigenen Nase. Und im Moment, wo ich halt die Nutzer investieren lasse, fühle ich mich mindestens schon denen gegenüber verpflichtet.
Ja, ja.
Ich könnte mir ja selbst definieren, wie oft ich posten kann und will und so, aber das ist wie auch einfach so auch ein zusätzlicher Druck, den ich mir nicht auch noch aufladen kann.
Mhm.
Sonst einfach, also auch die Seite zu monetarisieren, sinnvoll wäre ein ziemlicher Zusatzaufwand. Ich kriege immer mal wieder so, hey, wir möchten gerne einen Post sponsern auf deiner Webseite, wo ich aber einfach keinen Bock habe, die alle zu, weil das ist dann meistens irgendwie so, ja, wir haben da irgendeinen Artikel über Pferderennwetten oder whatever,
ja,
oder
genau,
irgendwie Casinos sind doch relevant für dich, oder? So, das ist halt nie irgendwie wirklich relevant. Also das ist wie so ein bisschen, dann halte ich lieber meine Seite unmonetarisiert, kann sie dafür überall bewerben mit dem und mir dabei auf die Schulter klopfen mit, ja, keine Angst, ich betreibe keinen Clickbait, weil ich profitiere nicht davon.
Ja.
Und der eigentliche Profit, den ich mache, ist genau diese Glaubwürdigkeit und dass dann halt eben niemand um mich herumkommt, wenn er sich über dieses Thema informieren will und dass ich dadurch könnte es wieder zu irgendwann einem zusätzlichen Consulting-Job kommen, wenn ich denn dafür die Kapazität hätte. Was ich halt nur sehr beschränkt habe.
Genau, aber leuchtet alles total ein. Ich frage trotzdem nochmal kurz nach, schlummert denn in dir trotzdem diese Vorstellung, die Ambition, keine Ahnung, zu sagen, eines Tages, ne, wenn die Zusammenarbeit mit Asia irgendwann mal beendet sein sollte, wer weiß, ob es jemals passieren wird, könntest du es dir vorstellen, dann diesen Sprung zu wagen, zu sagen, so, wir machen das jetzt einfach mal. Ich, keine Ahnung, nehme jetzt mal 3 Monate und mach nur die Main Quest und schau mal, wie das so läuft, ne? Und ob man da so ein Patreon organisieren kann. Schlummert sowas in dir oder sagst du, nee, komm, das ist schon genauso?
Nein, es ist nicht so, also ich sag jetzt da nicht, ach nee, ich werde niemals meine Seite monetarisieren. Nee, das ist jetzt auch nicht so, als wäre das so ein irgendwie Ding aus Überzeugung oder so. Wer weiß, ja klar, wenn ich irgendwie mal nicht mehr bei Asia sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich mir neu überlegen, wie gehe ich mit Pferdespielen und meiner Karriere um.
Ja.
Ich glaube, jetzt an dem Punkt wäre ich wahrscheinlich nicht bereit, einfach wieder irgendeinen random Game Dev Job anzunehmen, der nichts mit dem Thema zu tun hat. Also, wer weiß, vielleicht kommt drauf an, kommt auf die Gelegenheiten drauf an, die dann auf mich zukämen. Wir reden da so von, das ist so hypothetisch an diesem Punkt, dass es so schwierig ist, sich das wirklich zu, oder da wirklich was zu sagen. Ich bin der Idee, die Seite irgendwie zu monetarisieren und auch irgendwie das zu meinem Hauptding zu machen, überhaupt nicht abgeneigt. Ich finde es aber durchaus auch scary. Also es ist auch so ein bisschen, ich habe genug Dinge, die mir Druck machen und Stress bereiten und ich merke oft, dass ich froh bin, wenn ich auf The Main Quest ein bisschen mehr ja, auch so ein bisschen self-indulgently einfach das Zeugs covern kann, was ich will und was ich gerade Bock habe drauf. Ich merke zum Teil, ich mache hier Umfragen, mit welches Spiel wollen die Leute oder welchen Artikel wollen die Leute sehen. Und ich habe schon ein paar Mal die Situation gehabt, dass ich dann einfach am nächsten Tag sage, ach fuck it, ich mache trotzdem was anderes, weil ich halt einfach merke, ich gehe halt dahin, ja, wo ich gerade das Gefühl habe, ja, da kann ich gerade kurz was raushauen, da will ich gerade meine Energie reinstecken. Und ich glaube, das kann ich halt nur, weil ich eben genau niemandem irgendeine Art von Rechenschaft schuldig bin.
Ja, klar.
Und wenn ich halt irgendwie Backer hätte, die für konkrete Sachen zahlen, dann wird das halt auch einen Druck kreieren, wo ich mir dann solche Freiheiten nicht mehr rausnehmen könnte.
Ja. Ja, verstehe ich komplett. Ich war nur neugierig, weil, wie gesagt, ich lese das Ding gerne. Ich bin froh, dass es das gibt und ich finde völlig toll, was du da aufgebaut hast und mega geil, dass das für dich wie so eine Visitenkarte funktioniert und funktioniert hat. Das ist ja richtig toll. Deswegen
auf jeden Fall. Neugierige, das ist auch
Frage Richtung Zukunft, ja.
Es hat ja zu einem gewissen Grad hat The Main Quest einige seiner Hauptzwecke bereits erfüllt. Das heißt nicht, dass ich aufhören will. Das heißt nicht, dass die Quest an einem Ende ist. Aber es ist ja eben, es hat mich auf den Schirm gebracht von sämtlichen Leuten, die Pferdespiele machen. Es hat mehrere Communities zusammengebracht. Es hat jemanden wie mich in eine Position gebracht, wo ich gerade an Projekten arbeite, die halt einfach, es hat mich in diese Projekt-Lead-Position gebracht, wo ich diese Zielgruppe vertreten kann. Und das ist ja zu einem gewissen Grad ist das schon, das ist ja auch ein Mega-Achievement für die Seite und für meine, ja auch meinen Werdegang. Ich weiß es nicht. Es ist immer so ein bisschen ich als Spielemacher versus ich als Überspiele-Schreiber und wo ich wirklich im Moment fokussiere ich klar aufs Spiele machen. Aber ich kann mir auch wieder vorstellen, dass es wieder zurückpendelt zum mehr über Spiele schreiben. Es ist halt
mega
keine Ahnung.
Geil.
Ich mag beides.
Ja.
Und ich würde jetzt keine definitiven Aussagen treffen von ach nee, ich habe mich jetzt für das eine oder das andere entschieden. Ich behalte mir da sehr gerne die Optionen offen.
Sehr gerne. Dann würde ich mir die Optionen aufbewahren. Zum einen, pass auf, das wären jetzt zwei Dinge. Zum einen, dich in Zukunft nochmal hier einzuladen, um über all die anderen Dinge zu sprechen, die noch in deinem Leben passieren, weil du hast es vorhin angedeutet und ich sicherlich auch in der Anmoderation gesagt, da ist sogar noch mehr als all das. Aber jetzt haben wir erstmal eine Stunde zusammengeschnürt. Und zum anderen, ich halte mir einfach mal frei, ne, wenn das Budget von OrkiCool weiter wächst und bei dir vielleicht sich doch mal wieder mehr Freizeit auftürmen könnte, dann würde ich einfach mal dir schreiben und sagen, hallo, haben Sie nicht Interesse an der kleinen Gastkolumne hier bei OrkiCool, wo es über Pferde und Spiele geht? Und dann kannst du immer noch ablehnen, sobald ich die Mail erreicht. Aber das habe ich jetzt hier schon mal positioniert. Das,
ich ersticke das jetzt auf jeden Fall nicht im Keim.
Ja. Wow, okay, sehr gut. Auf der positiven Note enden wir, würde ich sagen.
Sorry, ich bin gerade zu busy, um mehr Commitment als das
auszugeben. Nein, um Gottes Willen, nein, das ist ja das Wichtigste. Pass erstmal auf dich auf und auf deinen Alltag, alles gut. Sehr
genau,
schön.
Genau, genau.
Gut, du, jetzt mal ohne Witz, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch, schön.
Danke
ich glaube,
dir.
Wir haben auf die Weise noch nie miteinander gesprochen, ne? Also
ich glaube es auch nicht, ich weiß
aufregend.
Es gar nicht mehr.
Nee.
Irgendwie haben wir auf jeden Fall schon miteinander geredet.
Viel,
aber
aber auch dann gleichzeitig gar nicht. Das ist alles sehr, sehr toll. Okay.
Ich kann noch kurz anmerken. Ich habe vorher schon meine Spieletitel und meine Plattform habe ich schon gedroppt. Den hochwertigsten Pferdejournalismus im Internet finden will, geht auf themainquest.com.
So.
Das schreibt sich Mane, wie die Mähne von dem Pferd. Wer mich tatsächlich finanziell unterstützen möchte, findet dort auch meinen Ko-fi-Account oder darf sich wie meine Mutter The Main Quest Socken auf Redbubble bestellen. Oder eine Tasse. Ich höre immer wieder von allen, wie cool mein Logo ist, also kauft's euch auf Tassen und Shit.
Wer hat das Logo eigentlich entworfen?
Ich.
Ja, also jetzt ist natürlich doof, weil ich wollte nämlich danach sagen, es ist wirklich cool, aber jetzt wirkt das wie so ein, okay.
Also die Idee, ein Teil der Idee zumindest, oder er behauptet, die ganze Idee kam von meinem Freund,
ja,
als wir zusammen gebrainstormt haben. Also vielleicht war es auch er, Anyway, ich mache nie wieder ein Logo, ich übertreff's eh nicht.
Ja, ich mag's wirklich, auch der Name ist einfach fantastisch. Okay, jetzt haben wir es aber. Vielen Dank dir nochmal, wie gesagt, fürs Vorbeikommen. Wir Gut, sehen und hören uns
dir.
Und toi, 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 weiterhin für alles.
Vielen Dank,
tschüss.
Bye-bye.
So, und während ihr diese Folge angehört habt, habe ich diverse Videospiele wieder runtergeladen, gelöscht und erneut runtergeladen. Ihr erinnert euch, das ist jetzt hier alles möglich. Also ohne Quatsch, ich bin einfach happy. Vielen Dank für die Anteilnahme. Ach, also, falls ihr euch denkt, dieser Jung, den wollen wir unterstützen. Keine Ahnung. Er könnte sich von seinem Geld, das er durch uns bekommt und unser Steady-Abo, das wir abschließen, ein Technikhandbuch kaufen und in Zukunft Fehler dieser Art vermeiden. Dann danke ich euch sehr. Der Link zur Steady-Unterstützungsseite findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, okay cool, bei Apple Podcasts und Spotify mit Sternchen und Kommentaren zu bewerten. Falls ihr euer Lob loswerden wollt für diesen Podcast, den ich hier gemeinsam mit meinen zwei freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen produziere, dann macht's doch gerne. Wir freuen uns und der Algorithmus auch. Dann stoßen auch noch andere Menschen über dieses schöne Werk. So! Ich weiß ich nicht. Ich höre auf jetzt. Ich lade jetzt noch was runter und dann gehe ich. So. Ah, wir hören uns. Tschüss.